weil ich finde, das passt, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das genaue Thema von heute ist, aber ich finde, es passt trotzdem total gut, wenn man dann nochmal sehen, welchen Zusammenhang. Und ja, ist gutes Zeugnis, es kommt auf jeden Fall heute nochmal wieder. Von daher, das passt sehr gut zusammen. Ich habe in der Vorbereitung drüber gebetet und geguckt, was jetzt dran ist. Und ich wusste es erst nicht und habe mit Stefan kurz mal geredet, ob ich weitermachen soll, da wo wir jetzt sind, oder ob ich was anderes machen soll. Und hat er gesagt, guck doch mal, vielleicht einen von den kleinen Propheten und dann kann man das ja machen. In der Zeit, wo ich jetzt hier bin, oder ich Stefan vertrete gewissermaßen. Und ich habe dann echt drüber gebetet und irgendwie kam immer wieder Amos, Amos, Amos. Und ich konnte mit dem Buch vorher noch nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Und habe mir das jetzt aber angenommen und deswegen werden wir jetzt Amos lesen. Und wir werden mal schauen, dass ich das in den 3 Malen jetzt vielleicht, dass wir das Buch da durchbekommen. Und heute lesen wir die ersten 2 Kapitel. Ja, relativ weit hinten im Alten Testament. Gut. Bevor ich jetzt groß irgendwas zu dem Buch erzähle, möchte ich einfach mal anfangen mit Lesen, die ersten 2 Verse, denn da erklärt sich schon, wie ich finde, relativ viel von selbst. Vers 1. Dies sind die Worte, welche Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel geschaut hat in den Tagen von Usia, dem König von Juda, und in den Tagen von Jerobeam, dem Sohn des Joas, dem König von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Er sprach: Der Herr wird brüllen aus Zion und seine Stimme erschallen lassen von Jerusalem her. Da werden die Auen der Hirten verkümmern und der Gipfel des Karmel wird verdorren. Wie ich es gerade sagte, sind hier schon ziemlich viele Informationen enthalten, wo wir uns in etwa gerade wiederfinden, in welcher Zeit und was so die Umstände und ja, um die Erstehung herum dieses Buches sind. Und zwar, wie das die Textstelle hier sagt, haben wir zu dieser Zeit ein geteiltes Israel. Es gibt also zwar nach wie vor das Volk Israel, aber es sind 2 Staaten. Es gibt den Staat Juda und es gibt den Staat Israel. Und der König von Juda ist der Usia, wie es hier steht zu diesen Tagen. Und von Israel der König Jerobeam. Und das war eine Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo ein sehr großer Wohlstand herrschte, wo es den Leuten dort sehr gut ging und wo, ja, so wirklich die große Not war nicht da. Juda hatte Frieden, bei Israel war es ein bisschen anders. Die haben Eroberungsfeldzüge gemacht, die haben da viel Land erobert, also das war ein siegreiches Volk zu der Zeit. Und es ging ihnen gut. Sie hatten Wohlstand, sie hatten Gesundheit. Und dann wird hier von einem Erdbeben berichtet. Ein Erdbeben, was eintritt, ein schweres Erdbeben, das ist auch später in anderen Teilen der Bibel nochmal aufgegriffen. Ist nicht genau beziffert, wann exakt das stattgefunden hat, aber das spielt in diese Zeit rein. Und ja, das ist ein Stück von dem Gerichtsurteil, von dem, was wir heute sehen werden, was da verhängt wird von Gott über das Volk. Und mir ist so eine Sache ganz, ganz klar geworden, wo ich diese ersten 2 Verse gelesen habe. Irgendwie denke ich, dass diese Beschreibung oder die Hintergrundinformation, wenn man die weiß, von dem, was wir jetzt gerade hier gelesen haben, sehr gut auf uns zutreffen heutzutage. Wir leben hier in Deutschland, wir leben hier in Frieden, wir leben hier in sehr großem Wohlstand, wir können definitiv zum obersten Drittel der reichsten Bevölkerung, ja, uns geht es wirklich gut, materiell betrachtet. Und wie auch in Israel zu der Zeit ist das wahrscheinlich das mit am gefährlichsten überhaupt für so ein Volk, dass wie auch wir, wie wir alle, die von Gott so abhängig sind. Und obwohl es denen zu dieser Zeit so gut ging, waren sie geistlich ganz weit weg von Gott, weil sie haben ihr eigenes Ding gemacht, sind unmoral, in Unsitte gefallen, haben sich abgewandt von Gott, hatten wieder ihre eigenen Götzen. Sie brauchten Gott zu der Zeit ganz einfach nie so, wie sie dachten. Und das ist was, was wir, finde ich, total wiedersehen. Ich glaube, gerade hier im östlichsten Teil von Deutschland hört man es oft und ich sehe das auch immer wieder bestätigt, dass das eine der atheistischsten Regionen der ganzen Welt überhaupt ist. Und dass auch in Deutschland so viel Unglaube ist und allgemein in den ganzen Industriestaaten, in den ganzen Staaten, denen es wirklich gut geht. Und warum? Ich denke, dass aus Armut heraus, aus Not heraus, wo wirklich Elend ist, habe ich selber erlebt, wo ich beispielsweise in Afrika war, dort ist eine Dankbarkeit vorhanden, dort ist Demut vorhanden, dort ist ein Abhängigkeitsdenken vorhanden. Die wissen, okay, ich bin dankbar für das, was ich bekomme und die vertrauen in was. Und uns geht es gut, wir können alles selber machen. Wir brauchen noch keinen Gott, wir haben doch eine super Versorgung, wir haben einen super Staat, wir haben ein wehrhaftes Volk, haben viel Geld. Wozu braucht man dann also Gott? Und aus diesem Reichtum, aus diesem Wohlstand heraus, da erwächst ganz oft Gier, da wächst Stolz, Größenwahn. All das sind Früchte davon und vor allen Dingen auch Undank von diesem Wohlstand. Und das ist was, womit wir, denke ich, tagtäglich konfrontiert werden in unserem Leben und was wir uns bewusst machen sollen. Denn das ist nichts, was nur die Leute betrifft, die Jesus nie kennen. Ich sehe das in meinem Leben selber und vielleicht kennt ihr das von eurem Leben, dass das teilweise ganz schnell Besitz von einem ergreift, dass man stolz wird über das, was man hat oder dass man undankbar wird für das, was man hat und nach mehr strebt, habgierig wird, weil es immer was gibt, was man nie hat. Und ich glaube, das ist ja das Elend vom Wohlstand, das ist das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, dass da ganz schnell und ganz leicht von Gott einfach abgefallen wird, weil diese Abhängigkeit für die meisten von uns sicherlich nie erlebbar und nie spürbar ist. Ja, und so ging es diesem Volk zu der Zeit auch, dem Volk Israel. Und was wir sehen werden in den folgenden Versen, ist, dass wir hier in dem Kapitel zumindest jetzt nicht mit dem lieben Gott zu tun haben, wie es so oft so schön heißt, sondern mit einem kriegerischen Gott, einem Gott, der auszieht, um zu richten. Ein Gott, der Richter ist über ein Volk, das untreu ist und über die Nachbarvölker in dem Fall auch, die ja natürlich auch nichts mit Gott zu tun haben. Und deswegen, hey, nimm Gott ernst. Er ist mächtig und ihm gebührt allein die Ehre. Das ist das, was wir hier vor uns gesungen haben. Das ist das, was wir vorhin hier gebetet haben. Es ist nicht nur der liebe Kuschelgott, es ist ein mächtiger Gott. Es ist ein Gott, der die Ehre für sich beansprucht und der sie verdient. Lesen wir mal Vers 3 bis 5. So spricht der Herr. Wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Damaskus werde ich es nicht abwenden, nämlich weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten zerdroschen haben. Darum will ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren und ich will den Riegel von Damaskus zerbrechen und den, der auf dem Thron sitzt, aus dem Tal Aven ausrotten, samt dem, der das Zepter in Beth-Eden hält. Und das Volk von Aram soll nach Kir in die Verbannung wandern. So spricht der Herr. Amos fängt also an, hier zu verkünden, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und ich finde, er macht das ganz geschickt und weise. Er fängt erstmal mit dem an, was Gott ihm für die anderen Völker gesagt hat, weil er erzählt das hier vor dem Volk Israel. Allgemein sind diese ganzen Dinge, die er hier sagt und auch, sag mal, die Worte, die er an das Volk richtet, im Wesentlichen an das Volk Israel, also den Staat Israel hauptsächlich gerichtet. Und er fängt hier mit den anderen Leuten an und da können sicherlich die Israeliten mit zustimmen, da können sie mitgehen, sagen, ja, das stimmt, ja, die ganzen anderen Völker, die Syrer beispielsweise, die sind schlimm, die haben uns ausgeraubt, die haben unsere Frauen umgebracht, die haben unser Volk verschleppt. Und mir ist so bewusst geworden, wo ich das gelesen habe, ist jetzt vielleicht der Umkehrschluss von der Sache, uns geht es, glaube ich, selber ganz oft so, dass wenn es darum geht, nach einer Schuld zu suchen, und hier sieht man ganz klar, die sind alle schuldig geworden, dann ist man ganz schnell immer mit diesem Fingerzeig bei allen anderen. Und ich sehe das selber bei mir, bei einer Auseinandersetzung, bei einem Streit, den man hat, bei irgendeinem blöden Missgeschick, was passiert, irgendwas, was auch ist, die Schuld, die haben immer erstmal andere. Und eigene Verfehlungen, die wollen wir oft nie hören. Die eigenen Verfehlungen, die sind ja schwer einzusehen. Und in Matthäus 7, Vers 5 hatte ich das auch nochmal gefunden, da ist das nochmal so ganz deutlich. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Spruch, wo da steht, dass wir uns erst um den Balken in unserem Auge kümmern sollen, bevor wir uns um den Splitter im Auge unseres Nächsten kümmern sollen. Und trotzdem ist es oft andersrum, dass wir den Balken bei dem anderen sehen und bei uns, da ist nichts im Auge, da ist nichts zu sehen. Und wir sollen bei uns anfangen, nach Schuld zu suchen und nie andere zu richten in unserer Selbstgefälligkeit, weil wir denken, ja, wir haben ja schon die Erlösung. Wir sind die Christen, wir wissen, wie es richtig geht und wir haben manchmal vielleicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber zumindest wissen wir, was sich gebührt und was nie. Nee, wir sind oftmals genauso verdorben wie alle anderen auch und deswegen, ja, sollen wir bei uns anfangen zu suchen und nach unserer Schuld zu fragen. Ja, deswegen, Amos fängt hier an, über die Syrer zu erzählen, über das, was die hier für Schandtaten getrieben haben. Und er berichtet hier, also von diesem Gilead, das ist hier, von dem wird gesprochen, und das liegt in den Golanhöhen. Das ist ja eins von diesen Gebieten, was heute noch stark umstritten ist, was jetzt von Israel heutzutage annektiert wurde und so. Also ein Gebiet, was an Syrien grenzt, was damals schon umkämpft war. Und die Syrer, die haben eben Raubzüge unternommen nach Israel, haben das Volk ausgebeutet und ausgeraubt. Und wie es hier steht, Gilead mit eisernen Dreschschlitten zerdroschen haben. Also es wurden Raubzüge unternommen. Und ich habe so überlegt, okay, das sind jetzt alles Dinge, auch dann in den folgenden Versen, wird für uns jetzt so nie unbedingt zutreffen. Keiner von uns wird wahrscheinlich einen Raubzug unternehmen. Und trotzdem finde ich, sind das irgendwo alles Dinge, die jetzt kommen werden, die so symbolhaft auch für bestimmte Dinge stehen, die sehr gut auf uns anwendbar sind. Und diese Verfehlungen, diese Gräueltaten zeigen einfach das, was Gott echt, oder diese Verfehlungen zeigen echt, was Gott so ein Gräuel ist und was Gott verurteilt. Und ja, wenn man da weise zuhört und weise schaut, denke ich, findet man auch Dinge, die auf uns zutreffen, auch in unserem Leben. Und ja, ich meine, beispielsweise jetzt diese Raubzüge, Unehrlichkeiten, ja, Diebstahl, das fängt man schon bei ganz kleinen Dingen an, die vielleicht ja ganz banal erscheinen. Und trotzdem sind das Dinge, die ja, wo es nie unbedingt ein Kaufhausdiebstahl sein muss, sondern es sind manchmal schon kleine Sachen, wo ein Diebstahl anfängt oder so, wo wir uns was nehmen, was uns nicht gehört. Ja, was auch noch auffällt, es wird hier immer gesagt, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen. Das werden wir auch die nächsten Verse noch sehen. Und das zeigt mir so zwei Dinge. Allein dieser Ausspruch, diese Aussage, wegen 3 oder 4 Übertretungen von. Im Sprüche ist das nochmal näher erklärt. Ich habe da noch eine Stelle gefunden in Sprüche 30. Können wir vielleicht mal kurz hinschlagen. Sprüche 30. Da steht beispielsweise in Vers 18: 3 Dinge sind mir zu wunderbar, ja 4 begreife ich nicht. Oder in Vers 21 steht hier geschrieben: Unter 3 Dingen zittert ein Land, unter dem 4. ist es ihm unerträglich. Oder wenn wir nochmal springen, Vers 29: Diese 3 haben einen schönen Gang und 4 schreiten stattlich einher. Also dieses 3 und das 4., das soll so symbolisieren und soll so zeigen, das Maß ist voll bei 3 und bei 4 ist das Fass übergelaufen. Und wie gesagt, ich fand so zwei Dinge, die da ganz, ganz deutlich wurden, allein aus diesem Satz. Zum einen ist es, Gott straft nicht sofort. Oh Mann, was haben wir für einen gnädigen Gott, der langmütig ist. Eine von den Dingen, die auch in Korinther aufgeführt werden, wir sollen langmütig sein. Wenn wir jedes Mal, weil wir irgendeine Übertretung haben, sofort zack vom Blitz getroffen oder irgendwas, kleine Sachen, was auch immer, eine Strafe von Gott bekommen würden, wir würden alle nie hier sitzen. Aber Gott ist langmütig und Gott ist geduldig und er gibt uns Zeit zur Reue und zur Umkehr und zur Buße. Und ja, genau. Und wenn wir sagen dann manchmal, wir wollen Gott ähnlicher werden. Wir haben ja vorhin wieder gebetet, wir wollen dir ähnlicher werden, Herr. Und wenn wir Gott ähnlicher werden sollen, dann sollen auch wir langmütig sein, unter anderem. Dann sollen auch wir nicht Gleiches mit Gleichen vergelten und bei irgendwelchen Ärger, den wir haben, irgendwo, wo Leute vielleicht an uns schuldig geworden sind, sofort richten, sofort strafen, mit was auch immer. Das kann ja schon im Streit sein, dass man jemanden mit Missachtung oder Nichtbeachtung straft oder was auch immer, sondern wir sollen langmütig sein, wir sollen geduldig sein, wir sollen vergeben und wir sind berufen, um ja, den anderen eben das nicht sofort anzurechnen, beziehungsweise was soll ich jetzt sagen, also nicht zu strafen, sondern wir sollen so sein, wie Gott hier ist und es gibt Zeit zur Umkehr. Und das Zweite, was ich mir hier zeigt, ist wegen 3 und 4 Übertretungen. Es war nicht einmal, es war nicht zweimal, es war viel, viel mehr. Das ist nur eine Wendung dafür, dass unglaublich viel passiert ist, was Gott missfallen hat. Und es ist so klar, wenn wir in Sünde leben oder wenn wir einfach manchmal auch so bestimmte Bereiche in unserem Leben einfach verschlossen halten. Ich kenne das von mir, da gibt es vielleicht Dinge in meinem Herzen, wo ich sage, ich will dir das vielleicht nicht geben. Und ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann das nie loslassen. Ich mache es immer und immer wieder. Und wenn wir diese Dinge vor Gott zurückhalten und das nie wirklich loslassen können, dann wird Sünde wachsen, dann kriegt Sünde Platz wie so ein Krebsgeschwür, um ja weiter zu wachsen. Und dann folgt Sünde auf Sünde. Ich habe es überlegt, ganz praktische Beispiele. Lust, wenn man sich der Lust hingibt, dann folgt vielleicht Ehebruch. Wenn man sich Habgier hingibt, wie oft liest man das schon allein in unseren Gesetzestexten, Mord aus Habgier. Wenn man sich Zorn und Wut hingibt, dann wächst Bitterkeit in unseren Herzen. Also wenn wir in der Sünde bleiben, wenn wir gewisse Dinge einfach unbereinigt lassen und wenn wir ja keine Buße und keine Umkehr tun, dann wird es wachsen und dann wird mehr Sünde dazukommen. Und dann ist das ein Anfang von, ja, von was uns von Gott immer weiter wegzieht, wenn wir dem Platz geben. Und ja, deswegen sollen wir eben unser ganzes Herz öffnen und das, wo die wunden Punkte sind, auch hingeben. Ja, lesen wir mal weiter in Vers 6 bis 8. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Gaza werde ich es nicht abwenden, weil sie eine ganze Bevölkerung in die Gefangenschaft abgeführt und an Edom ausgeliefert haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Gaza senden, das seine Paläste verzehren soll. Und ich will den, der auf dem Thron sitzt, aus Astort ausrotten und den, der an Askalon das Zepter hält, und will meine Hand gegen Ekron wenden, und der Überrest der Philister soll zugrunde gehen, spricht Gott der Herr. Zum Schluss ist hier gesagt, es geht um das Volk der Philister. Und dieses Volk, das hat, finden wir auch in anderen Parallelstellen, Juda oder Teile von Juda gefangen genommen, hat dort, ist auf Menschenraub gegangen, hat die Frauen und die Kinder mitgenommen, hat die, ja, man findet sogar das Wort deportiert, ich finde das kein schönes Wort, das ist irgendwie für uns jetzt so vorbelastet, aber ja, Menschen verschleppt und wie es hier steht, ans Volk Edom verkauft als Sklaven. Und auch das ist vielleicht nichts, was uns jetzt so in unserem alltäglichen Leben begegnet, zumindest nichts, was wir jetzt selber tun. Aber mir fielen dann so Dinge ein wie herrschsüchtig sein oder sich über andere erheben, über andere urteilen, über andere bestimmen, andere Menschen unterdrücken. Das sind so Dinge, die, wo ich so parallel ein Stück weit finde zu der Stelle. Und ja, genau. Und das Urteil hier ist halt, dass so die großen Städte der Philister, das sind diese, die hier genannt sind, Astort, Askalon, Ekron, ja, und Gaza, das waren so 4 der 5 großen Städte der Philister, dass dort Gott richten wird. Für mich war das immer so, er hat immer so die großen Städte jetzt in diesen Teilen, wo das Gerichtsurteil gesprochen wird, benannt. Also so wie Exempel statuieren. Dort, wo wirklich die Leute sind, dort wird, und wo viele Leute sind und wo auch wirklich ja, der Stolz der Menschen sitzt, ne? Unseren festen Mauern, uns kann nichts ja, ein Unheil zufügen. Dort wird Gott durchgehen mit Feuer und ja, wird richten. Vers 9 und 10. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Tyrus werde ich es nicht abwenden, weil sie eine ganze Bevölkerung an Edom ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben. Darum will ich ein Feuer in die Mauern von Tyrus senden, das ihre Paläste verzehren soll. Tyrus ist eine Stadt von dem Reich der Phönizier, Phönizien also. Und dieser Bruderbund, der hier beschrieben ist, hatte ich dann mal nachgelesen, das war wohl so ein Bund, der miteinander bestand. Das fing damit an, dass beispielsweise ganz viel Material, Holz, Zedernholz und andere Dinge geliefert wurden für den Bau von Salomos Tempel und auch für, ich glaube, für den Palast von David. Also es war immer ein Austausch miteinander, es wurde nie Krieg gegeneinander geführt. Und dieser Bruderbund, der wurde hier verraten. Und was bedeutet das für uns? Mir sind Dinge eingefallen wie, ja, Verrat kann man auch in verschiedenen anderen Ebenen üben. Also, dass man in der Not eben nicht hilft und nicht dort ist, wo man vielleicht gebraucht werden würde, weil man an sich selbst denkt und gerade irgendwas anderes im Sinn hat. Weil, ja, man nicht zum eigenen Wort steht, zu dem, was man versprochen hat. Weil man untreu wird, in welcher Form auch immer. Das sind Dinge, die mir hierzu eingefallen sind. Vers 11 bis 12, da geht es um die Edomiter. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen Edoms werde ich es nicht abwenden, weil er seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt und sein Erbarmen abgetötet hat und weil sein Zorn stets zerfleischt und er einen Grimm alle Zeit behalten hat. Darum will ich ein Feuer nach Teman senden, das die Paläste von Bozra verzehren soll. Das Reich der Edomiter, also oder das Volk der Edomiter, stammen ja von Esau ab, dem Bruder Jakobs. Und ja, auch also durch das ganze Alte Testament hindurch auch immer wieder so ein fortwährender Gegner von Israel. Immer wieder gab es da kriegerische Auseinandersetzungen und Kämpfe. Und für mich standen hier die Verfehlungen für so Erbarmungslosigkeit, Kaltherzigkeit und ja, gegenüber unserem Nächsten. Auch was ich selber von mir kenne, wo man richtet in seinem Herzen. Und wo man ja kaltherzig ist, wo man an seinen eigenen Vorteil denkt und nie an den Vorteil des anderen. Wir sollen lieben, wir sollen den anderen höher ehren als uns selbst. Ja, und in Vers 13 bis 15, so spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen der Ammoniter werde ich es nicht abwenden, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr eigenes Gebiet zu erweitern. Darum will ich ein Feuer in den Mauern von Rabba anzünden, das ihre Paläste verzehren soll. Unter Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht und im Sturm am Tag des Unwetters. Und ihr König muss in die Gefangenschaft ziehen und seine Fürsten samt ihm, spricht der Herr. Die Ammon, auch ein gewisser Verwandtschaftsgrad zum Volk Israel, das sind Nachkommen von Lot, von, besser gesagt von Lots Sohn Ben Amin heißt er. Ja, das sind so Kriegsverbrechen, wie ich gelesen habe, die in der Zeit wohl nicht unüblich waren. Ne, hier aufgeschlitzte Bäuche, also schlimme Sachen. Und ja, hier steht, sie haben das getan aus Habgier, ja, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr eigenes Gebiet zu erweitern. Da schließt sich nochmal der Kreis zu dem, was ich eingangs sagte, Habgier. Was uns, denke ich, nicht so fremd ist oftmals. Ja, hier geht es jetzt ganz klar erstmal in diesem ersten Kapitel um die Missetaten, die an Israel verübt wurden, an das, was dem Volk Israel von anderen Völkern widerfahren wird. Und was mir das nochmal so gezeigt hat, ist, dass Gott das alles ganz, ganz, ganz deutlich und sehr wohl mitbekommen hat. Auch wenn das Volk Israel bestimmt in gewissen Situationen gefragt hat, hey Gott, wo bist du? Wir müssen hier leiden unter Unterdrückungen von Ammon. Und in den Unterdrückungen von Edom, wo bist du? Und Gott hat alles genau aufgeschrieben. Bei Gott ist alles festgehalten. Da geht nichts verloren. Und Gott will und wird für uns streiten. Und ich denke, das ist, was ich selber kenne, es gut aus meinem Leben, dass man irgendwo so denkt, oh, die Rache ist mein. Ich will jetzt dem was entgegenschleudern. Und der hat mich jetzt verletzt. Ich will dem jetzt was zurückgeben. Oder auch, wenn man mit Leuten redet, die vielleicht nicht glauben und man da irgendwo erniedrigt oder gedemütigt wird oder irgendwas. Und wo man sich ungerecht behandelt fühlt und ja, das selbst in die Hand nehmen will. Ich muss jetzt zurückschlagen, ich will ihn jetzt auch verletzen, der hat mich verletzt. Selbst in unseren Partnerschaften, in unseren Ehen kennt man das, glaube ich, ganz oft. Da kommt eine Verletzung zum anderen und da will man was zurückgeben. Und ich sehe hier so, nee, das sollen wir Gott überlassen. Und klar, wir sollen Vergebung üben, aber ich meine jetzt vor allen Dingen auch die Dinge, was jetzt bei Leuten ist im Gespräch, wo was keine Christen sind, wo man Verletzung erfährt, wo man vielleicht verspottet wird oder irgendwas. Wir müssen denen nichts entgegnen und denen irgendwas an den Kopf zurückschmeißen. Wir sollen es Gott überlassen und er wird uns rächen. Wir sollen für sie beten, wir sollen für die ins Gebet gehen und die Leute segnen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung mit für uns. Aber die Rache ist nicht unser, die Rache ist Gottes. Und das sagt er hier ganz klar. Ja. Und zum anderen fand ich doch sehr interessant, dass das sind alles Dinge, die an Israel verübt wurden. Und warum? Es hätte alles nie sein müssen, wenn das israelitische Volk sich an den Plan Gottes gehalten hat. Gott hat einen guten Plan für das Volk Israel, für dich, für mich. Er hat gesagt, ihr zieht in das Land Kanaan ein und ihr sollt die Völker dort vertreiben, ihr sollt die ausrotten. Das klingt hart, aber es hat einen Sinn. Und das Volk Israel hat sich dann nicht dran gehalten oder sagen wir bedingt. Es gibt genug Völker, die aufgelistet werden, die Jebusiter, die Hethiter und die Edomiter und die Ammoniter und die Amoriter, die sollt ihr alle vertreiben. Es stand alles drin in Mose, in Josua, wo es darum ging, dass sie das gelobte Land einnehmen sollen. Und sie haben es nie gemacht. Das zeigt mir, wir sollen uns an Gottes Wort halten, ansonsten hat das Folgen. Auch ganz spürbar für uns. Es hat vielleicht nie die Folge, dass wir vernichtet werden. Wir sind errettet. Alle, die wir hier sitzen. Wir haben Gott angenommen und wir sind errettet. Aber trotzdem, Ungehorsam hat Folgen. Genau. Und was ich auch ganz schön fand, nochmal zu sehen ist, und das fand ich was total Mutmachendes, wenn wir kurz mal in 5. Mose 28 gehen. Und zwar, halt das lang. Vers 15. Lesen wir einfach mal. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem Ausgang. Der Herr wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst, um deiner bösen Werke willen, weil du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre mit Getreidebrand und Vergilben. Die werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Der Himmel über dein Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der Herr wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. Der Herr wird dich, und das ist das, was wir, glaube ich, hier ganz deutlich sehen, der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf Erden. Lass uns mal dabei bewenden.
Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist heftig. Das ist echt heftiger Tobak. Und zum Glück gibt es nicht nur den Fluch für Ungehorsam, sondern kurz davor auch die Segnung für Gehorsam. Und ich finde es total spannend, wen das interessiert. Lest ruhig mal 5. Mose 28 oder auch bis zum Schluss. Da steht total viel darüber, dass wir wählen sollen zwischen Fluch und zwischen Segen. Dass es an uns liegt zu wählen und dass wir nicht ein Spielball von irgendwelchen hohen Mächten sind, sondern dass wir und jeder von uns die Wahl hat zu wählen, was er wählt. Segen oder Fluch. Aber das zeigt, und das finde ich so schön, Gott ist treu und Gott ist verlässlich. Und Gottes Verheißungen gelten, sowohl der Segen als auch der Fluch. Israel hat sich ja entschieden, wir wollen nie Gottes Worten hören, wir wollen ihm nicht mehr nachfolgen und es hat Fluch zur Folge. Und wenn man das andersrum sieht, Gehorsam hat Segen zur Folge. Und ich denke, um nochmal kurz zum... Ja, das lassen wir. Zwei Dinge sind mir da ganz, ganz deutlich nochmal geworden bei diesen Verheißungen. Von dem, was Gott uns zusagt und von dem, was wir, ja, wie von den Verheißungen allgemein, wie wir damit umgehen sollen, beziehungsweise was uns das sagt. Und zwar zum einen finde ich es total mutmachend, weil wenn ich entmutigt bin, wenn ich down bin, wenn ich vielleicht mich jetzt von Gott allein gelassen fühle, dann ist es doch so schön zu sehen, dass Gottes Verheißungen, die wir hier in der Bibel finden, die wir darüber finden, über das, wer er selbst ist, über das, was er, wie er sich geoffenbart hat und wie er oder was er versprochen hat von sich selbst, dass das eingetreten ist und dass wir das so schön sehen können, gerade auch wenn wir das Alte mit dem Neuen Testament eingleichen. Das ist so ein roter Faden und seine Verheißungen, die gelten. Und auch das, was noch kommen wird, das gilt, dass wir im Zweifel und in der Anfechtung darauf bauen dürfen. Und das sehen wir auch an diesem Buch beispielsweise, dass Gottes Verheißungen zutreffen und dass wir darauf vertrauen dürfen. Und auch ganz persönlich, der zweite Punkt im persönlichen Leben, Gott steht zu seinen Versprechen an dich. Gott steht zu dem, was er dir zugesagt hat. Und Inge, ich muss dir das heute nochmal sagen, mir ist das so deutlich nochmal geworden und es lag mir so auf dem Herzen, wo ich das ausgearbeitet habe, dir das nochmal zu sagen, diese Verheißung, die du für deinen Mann hast, ja, beharr da drauf. Sei beharrlich, sei geduldig. Und das gilt für uns alle. Wir sollen vertrauen. Auch wenn die Verheißungen vielleicht nicht so und so schnell eintreffen, wie wir sie gern haben wollen und wie wir uns das wünschen, Gottes Verheißungen, dazu steht er. Und die sind wahr. Und das, wow, Halleluja. Finde ich total toll. Lesen wir mal weiter im Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So spricht der Herr, wegen drei und wegen vier Übertretungen von Moab werde ich es nicht abwenden, weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Darum will ich ein Feuer nach Moab senden, das die Paläste von Keriot verzehren soll, und Moab soll sterben im Getümmel, im Kriegslärm und beim Schall des Schofarhorns. Und ich werde den Richter aus seiner Mitte ausrotten und alle seine Fürsten mit ihm umbringen, spricht der Herr. Hier geht es das erste Mal um eine Strafe für ein Vergehen, was nicht an Israel verübt wurde. Das macht keinen Unterschied, ob das an wem das man sich vergeht, an wem man schuldig wird. Ja, das spielt keine Rolle. Und hier ist es so, dass eben die Moabiter die Gebeine, wie es hier steht, des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben. Also, ja, die waren so weit rachsüchtig, es ging selbst über den Tod hinaus. Selbst der Tod hat scheinbar von diesem König dort nicht das Gesühn für die und nicht diesen Rachegelust befriedigt, den sie da verspürt haben. Und was hatte ich da jetzt hier noch? Ja, Ach so, genau. Und das ist, für mich wird nochmal so deutlich, für uns heute kann das bedeuten, so Rachsucht allgemein, dieses so ein undankbares Herz, wenn man Leuten irgendwas nachträgt, wenn uns irgendwas passiert ist und wir das vielleicht nie gerecht haben, aber in unserem Herzen immer so dieses, das Mittragen, ah, der hat mir damals. Und so ein rachsüchtiges Herz, auch das ist vor Gott echt falsch, sagt er hier ganz klar. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, das war jetzt alles, was wir bisher gelesen haben, da ging es um Dinge, die Israel nicht betrafen. Ich glaube, bis hierhin haben sie sich das gerne angehört, haben gesagt, ja, genau, weiter Amos, mach sie zur Schnecke, das geschieht ihnen recht und die haben uns unterdrückt und ja, hau rein, das ist super. Und jetzt lesen wir aber Vers 4 und da kommt nochmal eine andere Sichtweise dazu, die dem Volk Israel wahrscheinlich nicht mehr so gefällt. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Juda werde ich es nicht abwenden. Weil sie das Gesetz des Herrn verachtet und seine Satzungen nicht bewahrt haben, sondern sich durch ihre Lügen verführen ließen, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Darum will ich ein Feuer nach Juda senden, das die Paläste Jerusalems verzehren soll. Jetzt geht es auf einmal um Israel. Ich habe dann gelesen, in so einigen Beschreibungen noch dazu, ich denke, das werden wir vielleicht später im Amos-Brief noch sehen, oder im Amos-Brief ist Quatsch, im Amos-Buch, dass, ab bis dahin haben die Leute zugehört und dann wollten sie auf einmal nichts mehr hören. Dann haben sie versucht, den Amos zum Schweigen zu bringen, weil dann ging es um ihn selber. Und was hier gesagt wird, wir sollen Gott ehren, wir sollen seine Gebote ehren, wir sollen ihm sein Wort Beachtung schenken und wir sollen ihn nicht entehren mit unseren Taten, mit unserem Reden. Und das haben sie hier gemacht, das Volk Juda, ist abgefallen von ihm. Und hier steht dann noch im Vers 4, sondern sich durch ihre Lügen verführen ließen, denen schon ihre Väter gefolgt sind. Kennt ihr das so als Ausrede? Ach, ich kann das gar nicht anders, mir wurde das doch so vorgelebt, die machen das doch alle so. Es ist keine Entschuldigung. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Vor Gott zählt das nie. Und deswegen sollen wir prüfen, das, was wir tun, das, was wir hören, selbst das, was ich jetzt hier erzähle, das soll geprüft werden am Wort Gottes. Und deswegen sollen wir nie einfach nachahmen, weil das vielleicht irgendwelche anderen Leute machen, weil das irgendwo toll aussieht oder weil sich das gut anfühlt oder was auch immer, sondern wir sollen das, was wir tun und was wir leben, prüfen am Wort Gottes. Geht das konform mit dem, was Gott möchte? Ist das nach Gottes Willen? Oder ist es das, was uns jetzt vielleicht gerade am besten passt und gefällt? Es gibt keine Ausrede dafür, dass wir sagen, wir haben es nie besser gewusst. Wir hätten es prüfen können. Und wir haben dafür die Bibel bekommen, das wunderbare Geschenk, wo wir echt nachprüfen können, ob was in Gottes Wille ist oder nicht. Ja, und dieses Gericht, was hier vollstreckt wird, das ist dann, später wird man das sehen in Form von dem babylonischen König Nebukadnezar, wo er dann das Volk auch verschleppt wird nach Babylon, ins Exil. Und er ist quasi so der Vollstrecker in dem Moment. Vers 6. So spricht der Herr, wegen 3 und wegen 4 Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden. Weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein paar Schuhe, weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Wehrlosen vom Weg stoßen, weil Vater und Sohn zu derselben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen. Und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus neben jedem Altar und vertrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Auch hier sieht man nochmal, was ich eingangs gesagt hatte, so diese Sünden des Wohlstands, die Habgier und das auf den eigenen Nutzen bedacht sein. Die Leute, die wollen, es ist unglaublich, oder, wenn das jetzt mit diesem Vergleich hier beschrieben ist, selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind. Aber wie gesagt, ich denke, das ist in unserem Leben trotzdem allgegenwärtig, auch wenn wir nie nach Staub begehren. Aber Habgier ist ein großes Problem und das hat schon viele zu Fall gebracht. Obwohl sie dachten, dass sie ganz, ganz sicher auf der sicheren Seite sind. Und das ist hier das Problem des Volks Israel, diese Habgier. Und dieses auf eigenen Nutzen bedacht sein. Und das Zweite, was hier genannt wird, ist diese sexuelle Unreinheit. Auch da hat Gott ganz, ganz klar gesagt, was in seinem Willen ist und was nie. Und wir sollen uns da reinhalten. Das sind zwei Dinge, die dem Volk Israel hier angelastet werden. Vers 9 bis 11. Und doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen, diese Riesen von dem Volk. Ich habe oben seine Frucht und unten seine Wurzel vertilgt. Und ich war es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgebracht und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter einnehmen könnt. Und ich habe von euren Söhnen Propheten erweckt und Nazireer von euren jungen Männern. Oder ist es etwa nicht so, ihr Kinder Israels, spricht der Herr. Seid ihr nicht so sicher, dass du alles weißt und dass du auf dem richtigen Weg bist, nur weil du weißt, dass du errettet bist? Gott hat dir große Wunder vollbracht in den Folgen. Sie haben Gott immer wieder erlebt und trotzdem sind sie immer wieder abgefallen. Und das Gerichtsurteil wird dann in dem Fall hier von den Assyrern verstreckt am Volk Israel. Und lassen wir das. Vers 12. Ihr aber habt den Nazireern Wein zu trinken gegeben und den Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht weissagen. Siehe, ich will das Fortkommen bei euch hindern, wie ein Wagen am Fortkommen gehindert wird, der voller Garben ist. Da wird dem Schnellen das Fliehen vergehen und dem Starken seine Kraft versagen. Und der Held wird sein Leben nicht retten können und der Bogenschütze wird nicht standhalten und der Schnellfüßige nicht entkommen und der Reiter sein Leben nicht retten. Auch wer unter den Helden das tapferste Herz hat, der wird entblößt fliehen, spricht der Herr. Total schönes Beispiel fand ich auch für die heutige Welt wieder. Die, die heute stark sind, die heute groß dastehen, das sind die, die, wenn sie nicht zu Gott gehören, nicht zu seinem Reich gehören, das sind die, die schwach werden, das sein werden. Das sind die, die nicht bestehen können. Es steht so schön in der Bibel, es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als dass der Reich in den Himmel kommt, jetzt mit meinen Worten gesagt. Und so ist es. Die, die heute stolz sind, die heute uns verlachen und die heute auf ihre menschliche Stärke setzen, das sind die, die untergehen werden. Und die nicht bestehen können. Und die Schwachen, die Dummen, die Ängstlichen, also wir, die sagen, wir können es nie alleine, lehre uns, das sind die auf Gott vertrauen und die wissen dürfen, dass sie vor Gott bestehen werden. Und ich bin dankbar dafür, dass ich wissen darf, dass ich dazugehöre, dass ihr dazugehört. Und deswegen, wenn Situationen sind, wo Anfechtung ist und wo man versucht wird, von außen niederzumachen, klein zu machen, wir sind so dumm und so schwach, dann Gott braucht nur die Schwachen. Ja, dann bin ich gerne schwach. Und dann gestehe ich mir das ein, dass ich schwach bin und dann freue ich mich auf das, was kommt. Und so abschließend vielleicht nochmal zusammengefasst, sind mir nochmal drei Punkte wirklich deutlich geworden beim Lesen von dem Text. Zum Ersten, es kann keiner sich rechtfertigen und sagen, er hätte von der Schuld nichts gewusst. Jeder da draußen und jeder von uns weiß ganz genau, wo Übertretungen sind und wo Schuld ist. Vor allen Dingen wir wissen das, denke ich, noch viel, viel mehr. Und Gott überführt. Hier war es durch Propheten. Es gab zu der Zeit noch viele andere Propheten, die zur gleichen Zeit auch prophezeit haben. Jesaja beispielsweise. Und heute ist es vielleicht durch das Wort. Es sind andere Christen, die uns belehren oder korrigieren oder das Gewissen, was uns anspricht. Also es kann keiner sich da verdrücken und sagen, ich habe das alles nie gewusst. Das Zweite, was sich für mich daraus schließt, ist, ich muss mich auch ermahnen lassen und korrigieren lassen. Ich glaube, das ist was vielen und ganz besonders mir sehr, sehr schwer fällt. Gerade wenn man auch um das weiß, was man kann, ist es schwer manchmal, das anzunehmen, wo Kritik ist und wo berechtigte Kritik ist. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen das in unseren Gemeinden mehr, dass wir uns im Geist Gottes ermahnen gegenseitig und dass wir uns korrigieren und dass wir uns Ermahnung zusprechen und sagen, hey, du gehst da auf den falschen Weg. Und ich denke, dass Gott auch heute noch ganz klar doch dazu Leuten spricht, habe das schon manchmal gesehen. Ich habe das Gefühl, hier ist jemand, der genau das Problem hat. Oder noch ganz konkreter, dass man wirklich für jemanden was bekommen hat, dann geh da hin und sag das. Es ist wichtig, dass wir uns ermahnen lassen, dass wir ermahnen und auch genau die Ermahnung zulassen, das annehmen. Und dass man sich nicht auf den Schlips getreten fühlt, ach, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen oder ich mache mir vielleicht die gute Beziehung kaputt. Nee, Gottes Wort hat da Vorrang. Und wir wollen doch nach Gottes Wort streben, dann müssen wir uns auch korrigieren lassen, wenn wir an den falschen Weg gehen. Und ich habe es schon oft gebraucht und ich bin dankbar für Ermahnung. Und wir sollen dankbar sein, wenn wir ermahnt werden. Und dann, wenn du ermahnt wirst, dann geh im Gebet vor Gott. Und dann sei nicht zu stolz, dann bring das vor Gott und nimm die Ermahnung an. Und das Dritte, was ich dafür mich noch herleitet als Auftrag an uns, weil das Zweite, was ich jetzt gesagt habe, das betrifft uns in der Gemeinde. Und das Dritte, was sich für mich da noch raus entnehmen lässt, ist der Auftrag, den wir alle haben. Und das haben wir auch vorhin schon gesagt. Also es waren so viele Dinge, die heute so gut gepasst haben, wie ich finde. Dieser Auftrag, der sich daraus für uns herleitet, für jeden von uns, der es erkannt hat und der das Wort Gottes verinnerlicht hat und der zu ihm gehört, dass wir das weitersagen. Und dass wir uns nicht zu fein und nicht zu feige sind und nicht zu stolz, sondern dass wir, wo wir immer wir können, Wahrheit bezeugen und Licht bringen zu den Leuten. Und mir ist nochmal so deutlich geworden, welches Recht habe ich als der, der es durch Gnade verstanden hat und aus Gnade von Gott, ich habe mir das nie rausgesucht, aber ich habe das Glück, schon zur Familie gehören zu dürfen. Jeder von uns hat das. Das ist nie unser Verdienst, aber wir haben das geschenkt bekommen, dass wir es verstanden haben und dass wir sagen können, danke, dass du für uns gestorben bist. Welches Recht haben wir, diese Botschaft für uns zu behalten? Und das war das, was ich meinte. Du hast, das fand ich so schön gesagt, das passt total dazu, das weiterzugeben und sich dann nie abhalten zu lassen. Auch wenn es viele, viele Situationen gibt, wo man vielleicht irgendwo denkt, oh, dann geh ins Gebet und sag, ey, ich muss das jetzt sagen, auch wenn es mir schwerfällt. Aber behalte die Botschaft nicht für dich, es ist unsere Pflicht, das weiterzugeben. Genau. Vater, ich danke dir ganz sehr für dein Wort, Herr. Und dass es ein kostbares Geschenk ist. Ein Geschenk, was wir angenommen haben. Und ein Geschenk, um dessen Wert wir wissen, Herr. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass deine Verheißungen wahr sind. Dass du heute noch Verheißung schenkst und dass du Versprechen gibst, die eintreffen. Dass dein Wort wahrhaftig ist. Dass du der Einzige bist, der wirklich zu 100% zu dem steht, was er sagt. Danke für die Gewissheit. Und ich bitte dich, dass du uns, wo immer wir können, einfach dieses Herz gibst, dieses gebrochene Herz für unseren Nächsten, dass wir wissen und ja auch die Weisheit haben, was derjenige vielleicht braucht, was vielleicht jetzt dran ist zu sagen, sei das jetzt ein Buch, was man verschenkt, sei das Worte, die man sagt, sei das ein Gruß, den man hinterlässt, ja, dass wir nicht nachlassen, anderen davon weiterzugeben, Herr, sondern dass wir ein Zeugnis sind, dass wir, sagen wir es vielleicht so, Propheten für die anderen sind und dein Wort weitergeben, Herr, dass es unser Auftrag ist, unser heiliger Auftrag, Herr, und ich bitte dich, dass wir das erfahren dürfen, wie es Kerstin erzählt hat, in unserem Alltag, wie du berufst und wie du in den richtigen Momenten dann auch den Mut und die richtigen Worte schenkst, Herr. Ich danke dir, dass du uns unsere Schwachheit immer wieder überführst und dass wir wissen dürfen, dass wir uns aus uns allein heraus das nie können, vielleicht zu feige sind, ja, vielleicht nicht die richtigen Worte haben, aber dass du, Herr, befähigst in den Situationen. Herr, lass uns da mutig sein und lass uns da, ja, lass das Wort nie für uns behalten, Herr, sondern das weitergeben. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir jetzt auch für die Gemeinschaft und möchte dich echt bitten, dass du ja auch weiterhin wirklich uns jetzt eine erfüllte, gute Zeit schenkst, dass du uns gute Gedanken, gute Gespräche miteinander schenkst, Herr, dass du mit deinem Segen jetzt unter uns bist. Hab Dank dafür. Amen.